SRF 2 Kultur.
Vor mehr als 20 Jahren erstrahlte die Hirnforschung in neue Farbe. Es erschienen nämlich die ersten bunten Hirnbilder von Experimenten mit einer revolutionären neuen Technik, der funktionellen Magnetresonanztomographie. Fortan konnte man dem Gehirn detailliert und in 3D bei der Arbeit zuschauen. Doch was das der Psychologie gebracht hat, dem Verständnis nicht nur des Gehirns selber, sondern der darin ablaufenden psychischen Prozesse, darüber scheiden sich die Geister. 2 Jahrzehnte bunte Hirnbilder, ein kritischer Rückblick. Sie hören eine Kontextsendung von Pascal Bieber. Am 1. November 1991 prangt auf dem Titelblatt des renommierten Fachmagazins Science ein kahler, computergenerierter Kopf, Sicht von schräg hinten, der Schädel aufgeschnitten, so dass das Gehirn sichtbar wird. Und im hintersten Teil dieses Gehirns leuchten gelb-orange-rote Farbkleckse, die die Aktivierung des Gehirns zeigen beim Verarbeiten eines Lichtblitzes. Ein ikonisches Bild, dem bald weitere folgen sollen, Anfang der 1990er Jahre Bilder, erstellt mit der funktionellen Magnetresonanztomographie.
Das war damals eine Sensation. Und ich bin sicher, wir hatten damals Gänsehautgefühle gehabt.
Sagt Luzienke, heute Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich und damals in Deutschland als junger Wissenschaftler an vorderster Front beteiligt an der Forschung mit den raumfüllenden und ohrenbetäubenden Maschinen, die es für die Hirnbilder braucht, den sogenannten Computer- oder Kernspintomographen.
Es gab ja ganz wenig solche Kernspintomographen. Damals in Düsseldorf gab es eine Maschine und dann bin ich nach Jülich gegangen zum Kernforschungszentrum und dann das war das erste große Zentrum. Also wir hatten wirklich damals schon den Eindruck gehabt, das ist etwas Sensationelles. Also es war eine unglaublich interessante Stimmung, muss ich schon sagen. Wir waren durchaus davon überzeugt, jetzt einen Durchbruch erzielen zu können mit diesen Methoden, man dem Gehirn gewissermaßen zuschauen zu können während des Denkens, Fühlens und so weiter.
Ob sich diese anfänglichen Hoffnungen bewahrheitet haben, dazu gleich mehr. Zuerst zur Erinnerung, was genau zeigen die bunten Hirnbilder?
Das Wesentliche der Hirnaktivierung ist ja neuronale Aktivität. Das sind elektrische Entladungen der Nervenzellen. Das wäre eigentlich das wichtigere Signal. Was wir allerdings messen mit der funktionellen Magnetresonanztomographie, ist die mit der neuronalen Erregung verbundene Durchblutungsveränderung.
Beziehungsweise die Menge an Sauerstoff, die im Blut mittransportiert wird.
Zunächst einmal durch die neuronale Erregung wird ja Sauerstoff verbraucht und dann als Folge schießt dann in dieses Gewebe viel mehr sauerstoffreiches Blut hinein, als vorher Sauerstoff verbraucht wurde. Und das messen wir. Das heißt, wir sind relativ weit entfernt von der wirklich interessierenden neurophysiologischen Erregung. Insofern ist der Begriff, der oft benutzt wird in der funktionellen Magnetresonanztomographie, Aktivierung, eigentlich eher eine Metapher.
Kommt hinzu, unter Aktivierung kann paradoxerweise auch eine Deaktivierung fallen. Denn Sauerstoff verbrauchen im Gehirn nicht nur Vorgänge, die bestimmte Hirnareale aktivieren, sondern eben auch solche, die sie hemmen.
Das ist genau der Punkt. Wir können nämlich anhand dieser Durchblutungsveränderung überhaupt nicht erschließen, ob es sich um eine Hemmung oder eine Erregung handelt.
Als wäre das nicht schon genügend erschwerend, gesellt sich dazu folgende Herausforderung.
Diese Durchblutungsveränderungen sind unglaublich langsam. Das Maximum dieser Durchblutungsveränderung, die wir mit der Kernspintomographie messen können, nach einer Stimulation, bewegt sich ungefähr so 4 bis 8, manchmal auch 10 Sekunden nach der Stimulation. Das ist eigentlich für die Hirnaktivität eine Ewigkeit.
Die funktionelle Magnetresonanztomographie muss also mit statistischen Kniffs und komplexen Berechnungen aufwarten, um trotzdem zu einem genauen Resultat zu kommen. Hinter den bunt leuchtenden Hirnbildern steckt eine Menge Statistik.
Also wenn Sie sich typischerweise eine Publikation anschauen und sehen dann ein Hirngebiet mit einem, sagen wir mal, roten Flecken, wo eben diese rote Flecken andeuten soll, an dieser Stelle ist jetzt mehr Aktivität, sind das in der Regel statistische Kennwerte, die angeben, dass an dieser Stelle mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit etwas mehr Durchblutung ist als in einer Kontrollbedingung.
Die Doch auch die komplizierteste Berechnung war den Neurowissenschaftlern rund um die Welt die Mühe wert. Denn die funktionelle Magnetresonanztomographie bietet einen einmalig detaillierten 3D-Einblick ins Gehirn. So schossen in den 1990er Jahren die Labors, die solche Forschung betreiben wollten, wie Pilze aus dem Boden. Die Veröffentlichungen mit Hirnbildern nahmen rapide zu und bald konnte man sich auch in der Öffentlichkeit kaum mehr retten vor vielversprechenden Resultaten, erinnerte sich letztes Jahr in einer Sendung auf SRF der Pharmakologe und hirnforschungsskeptische Wissenschaftsjournalist Felix Hasler.
Plötzlich schien es eben möglich, dem lebenden Gehirn zuzuschauen, wenn es liebt und hasst und fürchtet, moralische Entscheidungen trifft und so weiter.
Bald schon war von ganz verschiedenen übers ganze Gehirn verteilten Arealen zu lesen, die jeweils Sitz bestimmter psychischer Zustände seien. Vom Hörzentrum über das Belohnungs- und Angstzentrum bis hin eben zu Zentren für so Komplexes wie die Liebe oder die Moral. Doch damit fingen auch schon die Probleme an.
Das funktioniert heute kein bisschen besser als im 19. Jahrhundert, wo man eben zum Beispiel Ehrgefühl, alle diese Dinge im Gehirn an bestimmten Orten zu verdrahten, das Gefühl hatte. Vielleicht kann man das plakativ so zusammenfassen, diese neuen Neurobilder sind nicht wahrer als die vor 100 Jahren, sie sehen nur viel besser aus.
Behauptet zumindest Felix Hasler, der eben ein Buch mit dem ketzerischen Titel Neuromythologie veröffentlicht hat und darin vor überzogenen Erwartungen an die Hirnforschung warnt. Was Felix Hasler mit den Hirnbildern vor 100 Jahren meint, die damals sehr populäre Phrenologie, eine heute verlachte Wissenschaftsdisziplin, die Persönlichkeitseigenschaften aufgrund von Schädelausbuchtungen zu erkennen glaubte. Die Hirnbilder aufgrund der funktionellen Magnetresonanztomographie wurden bereits in ihren Anfängen oft mit dieser Phrenologie verglichen, erinnert sich der Neuropsychologe Lucienke.
Ich habe 1996 in Italien auf einer Konferenz mal einen Vortrag gehalten. Und da wurde ich dann ironischerweise angekündigt als einer der neuen Phrenologen.
Dass die funktionelle Magnetresonanztomographie im Grundsatz Ähnliches versucht wie die Phrenologie, nämlich bestimmte psychische Zustände örtlich im Gehirn zu situieren und dass das nicht problemlos ist, das sieht auch der anfängliche Enthusiast Lucienke so.
Diese Faszination, die mit dem Lokalisieren psychischer Funktionen im Gehirn verbunden ist, führt zu einem riesengroßen Problem und das nennen wir das inverse Schließen. Viele haben geglaubt, man könnte anhand der Durchblutungsveränderungen, die man in bestimmten Hirngebieten misst, auf die zugrunde liegenden psychischen Zustände schließen. Das ist allerdings grundlegend falsch. Es ist ein absoluter Fehlschluss.
Ein absoluter Fehlschluss? Dafür, dass genau das in sehr vielen Studien getan wird, klingt das Urteil hart. Lucienke erklärt.
Nehmen wir mal an, Sie würden jetzt mal ein Hirngebiet sich betrachten, das typischerweise in eine ganz wichtige menschliche Funktion eingebunden ist. Das wäre das Broca-Areal. Das ist ein Hirngebiet, das bekanntlichermaßen auf der linken Hemisphäre im Stirn lokalisiert ist und das ist spezialisiert für Sprachfunktionen, und zwar für expressive Sprachfunktionen. Haben Sie eine Läsion dort, können Sie nicht mehr sprechen. Sie leiden unter einer Broca-Aphasie. Wenn Sie sich jetzt aber mal anschauen, welche Funktionen oder welche Tätigkeiten, psychische Tätigkeiten zur Aktivierung, also zur Durchblutungsstörung dieses Hirngebietes führen, dann werden Sie erstaunt sein. Da ist nicht nur Sprachfunktion, sondern auch Gedächtnis, Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration, Wechsel zwischen bestimmten Aufgaben etc. etc.
Das sogenannte Broca-Areal leuchtet also bei verschiedenen psychischen Prozessen auf. Umgekehrt aktivieren die meisten psychischen Prozesse ihrerseits verschiedene Hirngebiete. Es gibt also kaum 1:1 Übereinstimmungen zwischen psychischen Prozessen und Hirngebieten.
Das heißt, wenn dieses Gebiet aktiviert ist und Sie wissen gar nicht, was die Versuchsperson gemacht hat, können Sie nicht anhand der Aktivierung darauf schließen, was sie wirklich getan hat.
Eindrücklich zeigte das ein berühmter und in vielen Studien erwähnter Patient mit dem Pseudonym Roger. In Rogers Gehirn sind so wichtige Teile zerstört wie die sogenannte Insel oder der mediale präfrontale Kortex. Teile im Innern des Gehirns, die bei Gesunden besonders dann aktiv sind, wenn diese über sich selbst nachdenken, sich selber im Spiegel betrachten oder ich sagen. Also schlossen bisher unzählige Studien, seien diese Hirnareale zuständig für das Selbstbewusstsein. Ohne diese Hirnteile dürfte sich Roger also gar nicht mehr selber erkennen, dürfte kein Ich-Bewusstsein mehr haben, sagt der Forscher David Rudroff, der intensiv mit dem Patienten Roger gearbeitet hat.
Selon ces théories, ce patient devrait avoir des déficits cognitifs liés à la confiance de soi, à la capacité à se reconnaître en effet, etc., etc., qu'il n'a pas du tout.
Doch Roger hat diese Defizite gar nicht. Er besteht die meisten psychologischen Tests zur Messung des Selbstbewusstseins, erkennt sich auch problemlos im Spiegel. Und das, obwohl seine gemäß Theorie dafür verantwortlichen Hirnareale gar nicht mehr funktionieren. Wenn also bestimmte Hirnareale in Studien bei einer bestimmten geistigen Tätigkeit, wie dem Erkennen seiner selbst, aktiv sind, bedeutet das noch lange nicht, dass sie für diese geistige Tätigkeit auch notwendig sein oder gar deren Ursache, schließt David Rudroff.
Ça ne veut pas dire nécessairement, quand ces régions s'activent, que ces régions jouent un rôle causal, qu'elles jouent un rôle critique, qu'elles sont nécessaires. Si ces régions elles sont vraiment critiques pour ces fonctions-là, ne les ayant plus, ça ne devrait plus fonctionner.
Namhafte Kritiker wie der emeritierte Psychologieprofessor Max Coldheart von der Macquarie University in Australien sagen deshalb, mit der Verortung von psychischen Zuständen im Gehirn, der sogenannten Lokalisierung, könne man bestenfalls etwas übers Gehirn herausfinden, nicht jedoch über psychische Zustände.
Try and localize particular cognitive processes in the brain. That's studying the brain, not studying the mind.
Über den Geist habe man durch die Beschäftigung mit Hirnbildern noch überhaupt nichts gelernt, so das harsche Urteil Max Coldheart.
I do want to argue that we have no clear examples yet where we've discovered something about the mind just from studying neural images.
Soweit möchte der Neuropsychologe Lucienke dann doch nicht gehen.
Also mein Enthusiasmus hat sich auch deutlich gelegt, das muss ich zugeben. Allerdings ist es so, ich bin jetzt kein grundsätzlicher Gegner. Es gibt einige Punkte, wo ich überzeugt bin, dass auch die kognitive Psychologie daraus lernen kann.
Lucienke nennt ein Beispiel aus der Gedächtnispsychologie.
Wir sprechen in der kognitiven Psychologie von bewusstem und unbewusstem Gedächtnis. Und wenn Sie feststellen, bei bestimmten Aufgaben, die möglicherweise das unbewusste Gedächtnis stimulieren, dann sieht man ganz andere Hirngebiete aktiv seiend als beim sogenannten bewussten Gedächtnis. Wir können nicht entscheiden, sondern wir haben weitere Argumente, um verschiedene Gedächtnismodelle voneinander zu unterscheiden.
Max Coldheart aber warnt, Hirndaten, die lediglich konsistent sind mit einer psychologischen Theorie, seien noch lange kein Beweis für diese Theorie. Außer das Hirnexperiment hätte auch ein Resultat ergeben können, das die Theorie widerlegt.
Data that are consistent with a theory are not evidence for the theory, unless the experiment could have produced data that are inconsistent with the theory. And if you can't do that, then you're committing what's called the consistency fallacy.
Im Beispiel von Lucienke müsste also die Theorie schlicht verbieten, dass bewusstes und unbewusstes Lernen dieselben Hirnareale aktiviert. Max Coldheart behauptet, ihm habe noch niemand Hirnforschung mit der funktionellen Magnetresonanztomographie nennen können, die diesen Konsistenzfehler nicht mache. Das sehen viele Hirnforscher selbstverständlich anders. Zum 20. Geburtstag der funktionellen Magnetresonanztomographie sind Dutzende von Artikeln erschienen, die aufzuzeigen versuchen, inwiefern die Psychologie von der Hirnforschung profitiert hat. Von der Suchtforschung bis hin dazu, warum gewisse Menschen eher linksliberal, andere aber rechtskonservativ wählen. Die Probleme ganz ausräumen, die mit der Lokalisierung von psychischen Zuständen im Gehirn entstehen, können aber die wenigsten. Doch das heißt nicht, dass man aus den bunten Hirnbildern nichts gelernt habe, sagt Lucienke. Übers Gehirn selber habe man sogar eine ganze Menge gelernt. Darüber, wie es organisiert sei, zum Beispiel. Und?
Man hat gelernt, dass das Gehirn viel plastischer ist und viel individueller. Auch da müsste man sich mal wieder zurückbesinnen, die Zeit vor 20 Jahren. Ich habe sie ja noch live erlebt. Erst durch die Analyse, durch die kernspintomographischen Bilder, wurde einem klar, wie unterschiedlich die Gehirne waren. Und das war damals gar nicht so bewusst. Man hatte so selbst als Neuroanatom oder als Medizinstudent immer so eher so eine Art, sagen wir mal, lehrbuchartiges Wissen oder eine lehrbuchartige Vorstellung über das menschliche Gehirn. Man vermutete, die sähen immer irgendwie gleich aus. Und diese Geschichte hat sich ja durch diese 20 Jahre Forschung völlig aufgelöst. Wir lernen, dass die Gehirne erstens sehr individuell sind und wir lernen auch, dass die Gehirne sich anatomisch und funktionell durch Erfahrung massiv verändern. Und das ist etwas, finde ich, Was wiederum für die Psychologie interessant ist, denn die Stärke der Psychologie ist ja immer die Lernpsychologie, die Gedächtnispsychologie gewesen, und sie bekommt jetzt anatomische und physiologische Unterstützung dergestalt, dass die Gehirne sich auch verändern können. Und das ist ein wichtiger Lernaspekt der letzten 20 Jahre.
Was den Einfluss der bunten Hirnbilder auf das Verständnis von psychischen Krankheiten wie Depressionen, Angststörungen oder Schizophrenie angeht, diesen Einfluss sieht Lucienke allerdings wieder weniger rosig.
Also wir haben keinen Durchbruch erzielt. Das ist meine Meinung. Wir haben in der Psychiatrie durch die Kernspintomographie keinen Durchbruch erzielt. Wir verstehen die Depression nicht besser, wir verstehen die Schizophrenie nicht besser. Wir verstehen auch nicht wirklich durchbruchmäßig Demenzen besser. Wir haben etwas gelernt, das ist schon richtig. Ich forsche ja selbst im Bereich der Depression mit meinem Kollegen Uwe Herwig darüber und wir sehen eine ganze Reihe von interessanten Befunden. Aber letztlich muss ich sagen, dass wir keinen wirklichen Durchbruch erzielt haben.
Das sehen andere Forscher wiederum klar anders. Nicht zuletzt habe sich die öffentliche Wahrnehmung von psychischen Krankheiten völlig verändert. Psychische Krankheiten würden heute als Hirnkrankheiten verstanden, was zu einer viel positiveren Einstellung vieler gegenüber zum Beispiel der Depression geführt habe. Damit verschwinde zum Teil auch die Stigmatisierung, die psychisch Kranke sonst oft doppelt strafe, gibt Lucienke zu.
Das ist möglicherweise der größte Gewinn, dass jetzt die Diskussion darüber, wo psychische Störungen herkommen, meines Erachtens obsolet geworden ist. Alle akzeptieren, dass das Gehirn das Organ ist, was mit psychischen Störungen zu tun hat und wo offenbar die Ursache zu suchen ist. Das ist vielleicht ein philosophischer Gewinn, ein mentaler Gewinn, den die Forscher durch diese Methoden gewonnen haben.
Ob die Ansicht, dass psychische Krankheiten Hirnkrankheiten sind, tatsächlich ein Fortschritt ist, darüber wiederum streiten sich die Fachleute. Nicht zuletzt, weil es der Entwicklung Vorschub leiste, psychische Krankheiten vornehmlich mit Medikamenten zu behandeln, sagt der Pharmakologe Felix Hasler.
Es macht für den Patienten heutzutage einen Unterschied, der heute depressiv ist oder sagen wir vor 100 Jahren, weil er einfach ganz anders therapiert wird. Und das hat zu tun mit dieser, wie ich nun sagen würde, Überschätzung eben der Erkenntnisse der Hirnforschung.
Ab dem Jahr 2009 häuft sich die Kritik an den bunten Hirnbildern, aber an einer anderen, für Laien etwas schwieriger verständlichen Front. Ein junger Doktorand veröffentlicht nämlich in einem angesehenen Fachblatt eine Studie, in der er seinen Kollegen unlauteres statistisches Vorgehen vorwirft. Sie würden quasi Voodoo betreiben beim Berechnen der bunten Hirnbilder, schreibt er. Der Neurowissenschaftler Enno-Klaas Stephan von der ETH Zürich zeigt sich damals gegenüber Radio SRF höchst erstaunt ob der Vorwürfe.
Also dort werden zum Teil zwischen den Zeilen, zum Teil aber auch direkt Behauptungen aufgestellt und Anschuldigungen aufgeworfen, die schon starker Tobak sind und in der Wissenschaft so nicht üblich.
Auch der Herausgeber der Zeitschrift, Ed Diener, drückte sein Erstaunen aus über die enorme Resonanz der Studie in Blogs und dann auch in den klassischen Medien, noch bevor die Studie überhaupt veröffentlicht war.
I thought, wow, this is really an emotional topic here. The day I accepted the article, I started to hear from people all over the world about that article.
Was für emotionale Reaktionen, dachte er, nachdem er von Menschen aus der ganzen Welt auf die Studie angesprochen worden war. Hatte da jemand in ein Wespennest gestochen? Zeigte sich da etwa ein erstes allgemeines Misstrauen auch in der Öffentlichkeit, den Hirnbildern gegenüber? Lucienke kann sich gut an den Rummel um die Studie erinnern.
Da kann ich mich lebhaft dran erinnern. Sie hat auch viel ausgelöst. Sie ist allerdings übertrieben gewesen in ihren Angriffen, denn im Grunde genommen das statistische Problem, was da angesprochen wurde, gilt für alle Forschung, für die komplette psychologische Forschung genauso. Sie hat eben nur in der Kernspintomographie eine größere Bedeutung. Der Hintergrund ist folgendes. Wenn Sie in der funktionellen Kernspintomographie messen und statistische Analysen machen, müssen Sie unglaublich viele statistische Vergleiche machen. Das liegt einfach daran, weil die Gehirne, die wir analysieren, digital als kleine Würfelchen aufgebaut sind. Und die Würfelchen sind ziemlich klein, sagen wir mal bestenfalls 3 Kubikmillimeter groß. Das heißt, Sie haben dann im ganzen Gehirn haben Sie dann so 20.000, manchmal auch 100.000 solcher kleiner Würfelchen. Und für jeden dieser Würfelchen haben Sie immer einen Messwert. Und um diese 20 oder 30 oder 100.000 Tests durchzuführen, müssen Sie sich natürlich vor Zufallsergebnissen schützen.
Zum Schutz vor solchen Zufallsergebnissen gibt es wiederum eine Reihe von statistischen Kniffs. Doch diese senken gleichzeitig die Chance, ein publizierbares Resultat zu erzielen.
Und in diesem Zusammenhang sind dann eben solche Analysen durchgeführt worden, wo gezeigt wurde, dass viele Arbeiten in diesem Bereich, vor allem Emotionsbereich, eher so die positiven, zu positiven Ergebnisse publiziert hatten. Und dummerweise war das dann auch so, dass meistens die sehr positiven Arbeiten dann auch in den hochrangigen Journals erschienen. Das hat so was mit der Politik der Journals zu tun. Die publizieren natürlich Ergebnisse, die im ersten Moment außerordentlich knackig aussehen. Während, sagen wir mal, die etwas weniger knackig aussehenden, aber vielleicht statistisch besser kontrollierten Arbeiten nicht zum Zuge gekommen sind. Das war also der Hintergrund dieser ganzen Angelegenheit.
Ebenfalls 2009 treibt es ein Forscherteam um den Neurowissenschaftler Greg Bennett noch bunter mit der Kritik an den Hirnbildern. Unter dem wissenschaftlich klingenden Titel »Neuronale Korrelate artübergreifender Perspektivenübernahme bei einem Postmortem-Lachs« erlaubt er sich einen Scherz mit ernstem Hintergrund. Greg Bennett durchleuchtet nämlich das Gehirn eines atlantischen Lachses mit herkömmlicher funktioneller Magnetresonanztomographie. Der Lachs soll sich dabei Bilder von Menschen anschauen, die entweder in einer sozialen oder in einer einsamen Situation abgebildet sind. Der Lachs wird dann gebeten anzugeben, ob die abgebildeten Menschen jeweils fröhlich oder traurig sind. Tatsächlich zeigt sich dabei vereinzelt Aktivität im Lachsgehirn. Und das, obwohl er bereits vor dem Experiment tot war, präzisiert der Artikel von Greg Bennett.
Und er wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass man überall im Gehirn etwas entdecken kann an Veränderungen, die zufällig sind. Wenn man die Daten nicht statistisch kontrolliert, kann man selbst bei einem toten Fisch Hirnaktivierung feststellen. Nochmal, das ist ein statistisches Rauschen gewissermaßen, was er da eben hat zeigen können.
Man könnte diesen statistischen Streit als innerwissenschaftliches Geplänkel abtun. Doch dafür hat die Hirnbildgebung bereits zu starken Einfluss, auch in der Öffentlichkeit. 2008 legen zwei Studien nämlich nahe, Laien ließen sich über Gebühr von den bunten Hirnbildern verführen. In der einen Studie kann ein Forscherteam um David McCabe zeigen, dass Versuchspersonen unlogische Forschungsresultate als glaubwürdige einstufen, wenn diese mit einem Hirnbild illustriert sind, erklärte damals der mittlerweile verstorbene Psychologe gegenüber Radio SRF.
People were more willing to believe that if we put a brain image there than when we had not.
Und eine weitere Studie zeigte, dass auch ganz normale Zeitungsartikel durch Hirnbilder glaubwürdiger gemacht werden können, erklärt Casey Hook von der Pennsylvania University.
Another study, which was also published in the same year, found that people found a real news article more compelling if it included an image of a brain scan. And those studies were cited hundreds of times as evidence people could be easily seduced by brain scans.
Beide Studien seien hunderte von Male zitiert worden, um zu zeigen, dass Laien sich durch Hirnbilder verführen lassen. Doch Casey Hook und ihre renommierte Professorin Martha Farrar konnten diesen Effekt in eigenen Studien nicht mehr finden und hörten auch von anderen Forschungsgruppen, die sich vergeblich um eine Replikation bemühten. Entweder waren also die Resultate der zwei oft zitierten Studien ihrerseits Zufallsergebnisse, oder der Effekt trat nur damals zutage, als die Bilder noch neuer und überraschender waren, nicht mehr aber heute, wo sich Laien nicht mehr so schnell blenden ließen, vermutet Casey Hook.
It could be the case that when the earlier studies were carried out, brain images were a little bit more novel and surprising than they are now to members of the public. It's possible that people have become a little bit less impressed by brain images.
Heute jedenfalls müsse man sich wohl keine Sorgen mehr machen, dass die Hirnforschung das Urteil der Öffentlichkeit trübe, schließt Casey Hook aufgrund der neuen Daten.
It seems like brain images by themselves probably don't have a strong influence over our judgments.
Die bunten Hirnbilder haben also etwas an Strahlkraft verloren, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für gewisse frühere Enthusiasten wie Lutz Jenke.
Also ich persönlich bin skeptischer geworden. Mich langweilt das Verfahren fast schon. Ich finde es nicht mehr so interessant, weil ich glaube, für die Fragestellungen, die mich persönlich interessieren, ist die Methode nicht mehr so wirklich relevant. Wir machen das zwar immer noch hier so ein bisschen, aber eben nicht als hauptsächliche Methode.
Das klingt jetzt alles danach, als könne man die funktionelle Magnetresonanztomographie eigentlich vergessen, als habe sie kaum mehr etwas zu bieten, zumindest der Psychologie und zumindest, wenn man sie für klassische Lokalisierungsexperimente benutzt. Das stimmt insofern nicht, als man übers Gehirn durchaus vieles gelernt hat. Nur vielleicht nicht ganz so viel wie erhofft über den Geist. Ins Positive gewendet könnte man auch sagen, endlich kann die funktionelle Magnetresonanztomographie frei von übertriebenen Erwartungen und fetten Schlagzeilen ihren Dienst tun. So sah es gegenüber Radio SRF bereits vor einigen Jahren der renommierte Neurowissenschaftler Greg Miller.
You could say we're past a period of adolescence, of sort of where everything seems possible in the future and you make strong, brash claims. We need to be humble about what we're going to get done tomorrow.
Man könne sagen, die funktionelle Magnetresonanztomographie sei erwachsen geworden, habe die Pubertät, bei der alles möglich schien und große Versprechen gemacht wurden, hinter sich gelassen. Man müsse nun demütiger an die Sache ran. Nach 20 Jahren Magnetresonanztomographie nimmt also die Selbstkritik zu. Die einen oder anderen stimmen gar bereits in einen Abgesang ein. Ganz so düster will es der Neuropsychologe Lucienke dann doch nicht gesehen haben.
Sie müssen jetzt diesen aufkommenden Skeptizismus nicht so interpretieren, dass man dagegen ist, sondern man sieht die Grenzen deutlicher. Und ich habe jetzt im Moment so ein bisschen Sorge, dass aufgrund dieses Überdrusses, den man so mit der Kernspintomographie hat, alles weggefegt wird. Nein, man muss das, was man braucht und was sinnvoll ist, das muss man wieder im Auge behalten und untersuchen. Aber man muss jetzt die übertriebenen Erwartungen, die viele damit hegen, die muss man bekämpfen. Aber man darf jetzt nicht gewissermaßen das Kind mit dem Bade ausschütten.
Zwei Jahrzehnte bunte Hirnbilder und was sie der Psychologie gebracht haben oder eben nicht. Sie hörten eine Kontextsendung von Pascal Bieber.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.